Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag aus der Ringvorlesung Krisen der Realität. Die Philosophin Dr. Susanne Schmedkamp von der Universität Basel sprach am 20. Februar 2018 unter dem Titel Realität in Serie.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung, liebe Karen, und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sie hören es schon, mich hat die Realität der Erkältung eingeholt, leider vor einigen Tagen. Ich hoffe, dass ich mit meiner Stimme durchhalte, die ist normalerweise etwas kräftiger und ich bin auch konstitutionell sonst etwas kräftiger. Werde mich aber bemühen und hoffe, dass Sie mir alle folgen können, sowohl was den Inhalt betrifft, als eben auch was meine Präsentation betrifft. Sonst geben Sie bitte Bescheid, falls es in irgendeiner Weise zu leise sein sollte oder etwas anderes unklar sein sollte. Also ich bin eingeladen worden, hier zur Krise der Realität etwas über Serien zu sagen, darüber zu sprechen. Diese Serien, über die ich sprechen werde, sind diese neuen Qualitätsserien, so werden sie genannt, oder auch komplexes Fernsehen. Complex TV ist so ein Schlagwort, ein Fachbegriff, der sich da etabliert hat. Oder auch Autorenserien, weil sie viel gemein haben mit anspruchsvollen Autorenfilmen. Die Überschrift ist aber gezielt Realität in Serie und nicht einfach in den Serien, weil ich auch die Frage stelle, und da werde ich am Ende nochmal drauf kommen, ob es ein Spezifikum des Seriellen vielleicht ist, die Realität in einer Weise abzubilden, wie das in Nicht-Seriellen möglich ist. Ich werde aber trotzdem mich dabei fokussieren, auf das Fernsehserielle und nicht auf das Serielle im Allgemeinen zu sprechen kommen, weil ich darin nicht direkt Expertin bin. Aber wenn hier jemand Experte ist, freue ich mich natürlich da auch über entsprechende Bemerkungen. Ich würde mich jetzt auch nicht direkt als Expertin für diese Serien bezeichnen, beschäftige mich aber jetzt seit vielen Jahren damit. Sie sind nicht direkt Bestandteil meiner Habilitation. Karen van den Berg hat das ja schon genannt, dass ich dort über Perspektivität in der filmästhetischen Erfahrung spreche. Aber auch in dem Zusammenhang habe ich mich eben damit beschäftigt, ob Perspektiveneinnahmen, empathische Perspektiveneinnahmen und Perspektivität im Allgemeinen bei den Serien nochmal anders zu untersuchen sind als vielleicht beim konventionellen Langspielfilm. Ich habe im Abstract geschrieben, und das möchte ich gerne hier nochmal als kleine Einführung vorlesen, dass in der fast überschaubaren Vielfalt dieser heutigen Qualitätsfernsehserien sowohl Spiel als auch Ernst getrieben wird mit der Realität. Und zwar einerseits formal, die Reihe reicht von fantastischen Welten und Utopien, die neue Welten entwerfen, irgendwie eine ganz neue Wirklichkeiten entwerfen innerhalb ihrer Fiktionen. Sie gehen über historische Wiederbelebungen vergangener Wirklichkeiten. Dann gibt es sozialrealistische, naturalistische und politische Auseinandersetzungen mit unserer Gegenwart und quasi autobiografische Inszenierungen, also irgendwie so Realität im Sinne von Autobiografie oder selbstreferenziellen Auseinandersetzungen bis hin zu, und das ist, glaube ich, die Mehrheit, hybriden Formen, die irgendwie von allem etwas haben. Und ich möchte auf einige zentrale Serienbeispiele eingehen und deren Umgang mit Realität einfach mal wiedergeben und dabei auch eine Kategorisierung versuchen. Also diese Serien sind ja als Phänomen noch relativ neu und auch deren Umgang mit Realität wurde noch nicht so untersucht. Und ich werde dann aber anhand von drei Beispielen die Frage aufwerfen, ob eine Krise der Realität in den Serien verhandelt wird, eine Krise der Realität unserer Realität, oder ob da ganz anders mit der Realität umgegangen wird und irgendwie das Ganze in eine neue Ästhetik vielleicht transformiert wird. Das möchte ich dann anhand dieser Beispiele, die ich gebe, versuchen zu beantworten. Ich werde zunächst allgemein einsteigen und einige Beispiele der aktuellen Serien und ihrem Umgang mit Realität oder Realismus darstellen. Daran anschließend werde ich dann auf drei Beispiele speziell aus den sozialrealistischen und hybriden Serien eingehen und dabei The Wire, Breaking Bad und Babylon Berlin genauer in Augenschein nehmen. Die drei Beispiele repräsentieren, so wird meine These sein, innerhalb der sonst realistischen Erzählung dieser Serien, also dieser drei Beispiele, sie repräsentieren und geben wieder metafiktionale Superhelden, die das Realitätsprinzip dieser Serien durchbrechen und eine Fiktion in der Fiktion schaffen. Deren Funktion, also die Fiktion in der Fiktion oder die metafiktionalen Superhelden, die haben eben die Funktion meines Erachtens nicht darin, das Fiktionale noch zu verdichten, sondern vielmehr gerade ein selbstreferenzielles Gegenmittel zu schaffen zu dem Fiktionalen, um das Gemachte der Serien aufzudecken und dabei gleichzeitig einen Bezug zu unserer Zuschauerrealität noch zu verstärken oder besser herzustellen. Also eigentlich ein bisschen paradox. Das Fiktionale im Fiktionalen soll gerade dazu dienen, glaube ich, irgendwie dieses Fiktionale zu durchbrechen und den Bogen zu uns stärker herzustellen. Dabei könnte man dann weniger von einer Realitätsflucht als von einer Realitätssuche vielleicht sprechen. Aktuelle Krisen der Realität werden dort über das Fiktionale aufgedeckt und das Verschwimmen von Fiktion und Realität ins Postfaktische transformiert, in eine neue Bild- und Erzähltechnik geführt. Ich komme hiermit zu dem Überblick zu den sogenannten oder eben neuen Qualitätsserien oder zum Komplex TV. Sie sehen hier nur eine kleine Auswahl an der Menge an Serien, die es mittlerweile gibt, von denen einige von Ihnen sicherlich auch einige kennen werden. Die müssen fast kaum noch eingeführt werden, weil sie zu einem, naja, zu einem kulturellen, eigentlich schon zu etwas sehr Geläufigem geworden sind, von dem sehr viele in der heutigen Zeit Kenntnis haben, eigene Kenntnis, weil sie schon gesehen haben oder weil sie immer wieder davon hören. Es wird im Feuilleton, in den Feuilletons sehr regelmäßig darüber berichtet. Sie werden von verschiedenen Bildungsschichten rezipiert. Das ist wohl ein Phänomen bei diesen Serien, dass sie nicht nur eine bestimmte Adressatengruppe ansprechen, die vielleicht normalerweise oder früher mit dem Fernsehkonsum verbunden wurde, um es ganz vorsichtig auszudrücken, sondern sie werden auch genauso von Akademikern rezipiert, wie von Menschen, die eine Ausbildung genossen haben, nicht an der Universität studiert haben. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß dieser Rezipientinnen. Die Serien sind aber auch so geschrieben und so geschaffen, dass verschiedene Rezipientinnen und Rezipienten auch Anschluss an diese Serien finden. Es gibt in den Serien viele versteckte Hinweise, intertextuelle und paratextuelle Zusammenhänge, die nicht auf den ersten Blick erkannt werden oder die vielleicht dann auch für bestimmte Cineasten gedacht sind. Die zitieren wiederum andere Serien, zitieren andere Filme und so weiter, sodass wirklich, also ich habe das mal in einem Interview gelesen mit einem der Produzenten einer dieser Serien, bewusst Hints gelegt werden, um ein möglichst breites Publikum anzusprechen, sowohl ein intellektuelles als auch ein weniger intellektuelles Publikum. Es gibt aber auch innerhalb dieser Qualitätsserien sehr breite Qualitätsunterschiede. Ich habe auch noch nicht alle gesehen, weil ich auch nicht an allen interessiert bin. Eben da gibt es einige Aushängeschilder. Das sind dann auch die, auf die ich mich hier eher konzentriere. Ihren Anfang nehmen diese Serien oder sagen wir mal diese Popularität um die Serien ungefähr mit den Sopranos. sehen Sie hier auch im Bild, Ende der 90er Jahre, 1990er Jahre, nämlich 1999 bis 2007 lief diese Serie. Das ja, kann man als einen Anfangspunkt nennen, obwohl es einige Jahre davor schon wichtige Wegbereiter gab. Ein ganz wichtiger ist David Lynchs Twin Peaks aus den 80er Jahren und 90er Jahren und gleichzeitig die deutsche Serie Heimat, die auch schon in der Weise erzählt hat, wie diese Serien heutzutage erzählen. Heimat ist, glaube ich, sehr wenigen nur bekannt. Twin Peaks ist mehr Zuschauerinnen bekannt. Beides aber hat diese Erzählweise, auf die ich gleich noch kommen werde. Und richtig los ging der Hype aber dann mit The Wire. Darauf gehe ich gleich noch ein, deswegen habe ich das hier nicht aufgeführt. Das war dann 2002 ging das los und da war das dann auch, wo die Feuilletons anfingen, sich wirklich intensiver mit diesen Serien auseinanderzusetzen. Was diese Serien insgesamt, egal jetzt welchem genaueren Genre sie zuzuordnen sind, realistischer machen könnte als so manch andere fiktionale Kinofilme, sind unter anderem ihre sehr über einen sehr langen Zeitraum entwickelten ambivalenten Figuren oder Charaktere, die nicht wie in manchen vielleicht Hollywood-Blockbuster-Filmen eindeutig gut oder böse zuzuordnen sind, sondern, das liest man immer wieder, sondern sich eben nicht eindeutig einordnen lassen und deswegen ambivalent sind. Ich zitiere dazu einen Filmkritiker, Georg Seslen. Zitat, die neuen Serien dürfen sich zugutehalten, neue Formen des Realismus zu entwickeln. Zu diesem Realismus gehört, dass eine eindeutige Einteilung in die Guten und die Bösen nicht mehr im Angebot ist. Also wir haben es dort mit Charakteren zu tun, die eben, bei Sopranos ist das ganz eindeutig gewesen, Sopranos im Mittelpunkt steht ein Mafia-Boss, Tony Soprano, der natürlich genauso moralisch verwerflich ist, wie Mafia-Bosse gemeinhin dargestellt werden in amerikanischen Kinofilmen, der aber auch gezeichnet wird als ein liebevoller Familienvater, als ein sich um Enten sorgender Mitmensch, der darüber in Depression verfällt, dass die Enten von seinem Teich davonfliegen und der überhaupt sich als von seiner verletzlichen Seite zeigt, indem er zur Psychotherapeutin geht. Und das war zum Beispiel etwas ganz Neues oder Besonderes, dass dort ein Mafia-Boss repräsentiert wurde, dargestellt und gezeigt wurde, der eben in seiner Verletzlichkeit gesehen wurde oder gezeigt wurde und mit dem wir Zuschauerinnen in dieser Verletzlichkeit dann auch empathisierten und sympathisierten und über diese Empathie und Sympathie auch gewisse, ja, oder ein größeres Toleranzspektrum zeigten, was seine moralisch verwerflichen Taten anging. Und so ähnlich ist das auch bei vielen anderen Charakteren auch. Wir lernen über den langen Zeitraum, und das ist ein anderes Charakteristikum dieser Serien, über die Langzeiterzählung. Die gehen ja meistens über 5 bis 6 Staffeln, teilweise auch noch viel länger. Lernen wir die Charaktere in einer Detailgenauigkeit kennen, wie das ein 90-Minüter- oder ein 120-minütiger Spielfilm nicht leisten kann. Das heißt, diese Serien sind in der Lage, diese Charaktere sehr detailliert, sehr genau, sehr tiefgehend zu zeichnen und zu erzählen. Jetzt könnte man sagen, gut, das gibt es ja auch bei anderen Serien oder auch andere Serien sind ja teilweise sogar endlos. Man denke an die Lindenstraße oder Ähnliches. Die Lindenstraße ist auch, sie ist eigentlich so eine hybride Form zwischen solchen Serien und anderen Formen, die ich episodal oder nicht nur ich episodales Erzählen nenne. Die episodalen Serien herkömmlicher Art, sagen wir auch zum Beispiel Daily Sitcoms, sind anders erzählt. Die sind vertikal erzählt und diese Serien sind horizontal erzählt. Der Unterschied ist folgender. Bei diesem horizontalen Erzählen ist es wie bei einem Roman und deswegen werden die Serien auch so oft mit Romanen verglichen, wie bei einem sehr epischen, ausladenden Roman, dass ein Charakter und seine Erfahrungen von Anfang bis zum Ende genauestens auserzählt werden, weitererzählt werden und nicht irgendwie nach einem Kapitel etwas zu Ende ist und das Gleiche wieder von neuem beginnt und wieder von neuem beginnt. Wenn wir so einen Roman lesen würden, wären wir sehr schnell gelangweilt. Aber bei solchen Daily Sitcoms ist genau das das Prinzip, also die konventionellen vorherigen vor dem langen Erzählen Serien, die eher vertikal, episodal erzählen, wo nach einer Episode eine Geschichte auch abgeschlossen ist und man irgendwie beruhigt ins Bett gehen kann. Man kann auch ein paar Folgen verpassen und dann nach Folge 10 wieder einsteigen. Das funktioniert hier nicht. Funktioniert genauso wenig, wie wenn wir einen Roman lesen und mal 100 Seiten überspringen. Wir würden etwas Essentielles, etwas Zentrales verpassen. Das macht es eben möglich, dass die Charaktere auch so tiefgehend und detailliert gezeichnet und erklärt und erzählt werden können, nämlich weil dieses horizontale Erzählen hier angegangen wird. Und genau, das unterscheidet diese Serien von den vorherigen und ermöglicht dann auch, dass diese Charaktere in ihrer Ambivalenz detailliert gezeigt werden können, ohne dass, ja, dass da zu wenig, dass da das an der Oberfläche bleibt. Ein drittes Charakteristikum, und da mache ich wieder den Bogen auch zur Realität oder zum Realismus, diese Serien durchziehen mittlerweile unsere Wirklichkeit mehr als fast jede andere Kunstform, würde ich fast sagen. Und zwar einerseits in ihrer breiten Wahrnehmung und andererseits auch in ihrer, und das habe ich eben kurz angedeutet, intertextuellen und paratextuellen Wiederverwertung. Also diese Serien haben teilweise einen Kult erreicht. Ich zeige das nachher auch nochmal an der Serie Breaking Bad. Es wird ein Merchandising um diese Serien betrieben, wie man es vielleicht sonst bei Star Wars noch kennt, ist aber ja auch in gewisser Weise eine Kinoserie. Es wird in anderen Serien immer wieder auf die vorherigen zurückgegriffen, es wird zitiert, aber auch wenn sie heute auf eine, wenn man heute auf eine Veranstaltung geht, auch im akademischen Bereich, sagen wir mal eine Abendveranstaltung, man kommt dann irgendwann in Smalltalk, es gibt fast kaum noch ein Gespräch, ohne dass darüber gesprochen wird, welche Serie denn man gerade selber schaut. Also es gehört irgendwie dazu, dass man diese Serien kennt, darüber sich auslässt oder darüber sich austauscht, welche Serie denn eigentlich jetzt gerade konsumiert wird. Also das ist tatsächlich sehr bezeichnend, wenn Sie auch mal, wenn Sie mit der Bahn reisen und durch die Waggons gehen und mal schauen, was die Leute auf ihren Plätzen schauen, mit ihren eigenen Tablets und Laptops. Das sind sehr, sehr häufig diese Serien. Das ist wirklich erstaunlich, welche Durchdringung diese Serien haben. Abgesehen noch von den vielfältigen Blogs und Fanforen und so weiter, die es nur um diese Serien gibt, wie zum Beispiel Serienjunkies. Ich gehe jetzt aber auf die Inhalte ein und zwar möchte ich vier Gruppen unterscheiden, anhand derer wir das nochmal aufschlüsseln können, wie diese Serien mit Realität und Realismus jeweils umgehen. Die erste Gruppe nenne ich die sozialrealistischen oder eher naturalistischen Serien. Die zweite Gruppe die fantastischen Serien. Die dritten die historischen Serien. Und die vierten die hybriden Formen. Unter die erste Gruppe, die sozialrealistischen Serien, fasse ich all jene, welche einen gesellschaftlichen Zustand versuchen, ungeschminkt und möglichst realitätsnah wiederzugeben. Die wichtigsten Vertreter dieser sozialrealistischen Serien sind The Wire und Tremé zum Beispiel. Das sind beides aus der Feder von David Simon, der früher Polizeireporter war, was relativ wichtig ist, meines Erachtens dafür, wie er auch das, diese Serien erzählt, nämlich tatsächlich sehr realitätsgetreu. Dann würde ich The West Wing, eine politische Serie, noch dazu zählen. Und zum Beispiel die dänische Serie Borgen, also die meisten Beispiele, die ich hier habe, sind aus dem amerikanischen Markt, aber es gibt auch führende, wichtige Wegweiser von den skandinavischen Serien und einer davon ist eben Borgen über die Politik und Regierung in Dänemark. Dann House of Cards und Homeland. Homeland zum Beispiel ist eine Serie, die sehr nah der politischen und gesellschaftlichen Realität der Gegenwart im Kampf gegen Terrorismus steht. Homeland nimmt den Terrorismus, die CIA und den Umgang der USA und Deutschlands mit dem Terror in den Blick und ist besonders in den Staffeln 5 und 6 realen Ereignissen oft erschreckend nah. Also das war wirklich, wenn man diese Staffeln ausstrahlungsnah geschaut hat, war das wirklich parallel zu den Weltereignissen, was dort verhandelt wurde. House of Cards wurde mehrfach bescheinigt mit seinen Darstellungen von Macht, Korruption und Dummheit, die politischen Entwicklungen in den USA sogar vorwegzunehmen, sodass House of Cards fast als realer wahrgenommen wurde als die tatsächlichen Ereignisse, welche ja zudem unter dem Label des Postfaktischen firmieren, also quasi auch serienbezogen postfaktisch sind, während House of Cards die eigentlichen Fakten zu liefern schien. Zur zweiten Gruppe, eben die fantastischen Serien, da gehört Mystery dazu, Fantasy, Science Fiction und Utopieentwürfe dazu. In dieser Gruppe gibt es auch sehr viele Beispiele, unter anderem sehr, sehr beliebt war Lost, aber besonders beliebt ist auch Game of Thrones. Ich muss zugeben, ich selbst bin überhaupt kein Fan von Science Fiction und Mystery Serien, bin mit diesen deswegen auch nicht so sehr vertraut. Ein aktuelles Beispiel, mit dem ich allerdings vertraut bin, ist Westworld. Das ist auch erst letztes Jahr auf den Markt gekommen. Sie sehen das hier unten. Das ist tatsächlich, was den Umgang mit Realität oder auch mit dem, was eigentlich real bedeutet, sehr interessant, obwohl ich es formal nicht ganz gelungen finde. Es ist so formal gemacht wie ein Mindgame oder ein Puzzlefilm. Ein Genre aus dem klassischen Kinobereich, bei dem der Zuschauer aufgefordert ist, sozusagen ein Rätsel zu lösen. Und es ist sehr, sehr komplex, sehr anspruchsvoll und wird erst ganz am Ende aufgelöst. Und wenn man dann diese Lösung hat, dann muss man es eigentlich noch mal von vorne sehen, um das Ganze überhaupt zu verstehen. Und Westworld arbeitet genau mit diesem Prinzip, ist sehr, sehr verschachtelt, sehr verdichtet und erfordert hohe kognitive Aufmerksamkeit bei der Rezeption. Kreiert wurde es von Jonathan Nolan, der unter anderem zum Beispiel auch das Drehbuch für Memento, einem der wichtigsten oder berühmtesten Mindgame-Movies, geschrieben hat. Also Westworld spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft und erzählt von einem von Robotern bespielten Vergnügungspark im klassischen Western-Stil, in dem die realen Menschen, die können dorthin reisen und die können dann dort in der Interaktion mit den Robotern Cowboy spielen oder Saloonluft schnuppern, inklusive etwaigen Sexangeboten, die es nur dort im Western gibt oder nach dem mythischen Western, nach der Western-Vorstellung, die man hat. In dieser Serie wird das Verhältnis von Realität und Fiktion selbstreferenziell wiederholt verhandelt. Die Roboter sind kaum von den echten Menschen zu unterscheiden. Paradoxerweise können aber nur sie im jeweiligen Narrativ getötet werden, also beim Cowboy-Spielen können sie tatsächlich verletzt werden, während die realen Menschen nicht verletzt werden können. Die Roboter aber werden reaktiviert und spielen ihr Narrativ Tag für Tag erneut durch. Also ich habe das ja auch eben gesagt, diese Gegenüberstellung langzeitepisodal. Da ist in der Serie, und das ist ganz interessant, eine episodale, also Nichtentwicklung dann dieser Roboter, die immer wieder dasselbe durchspielen. Und die Menschen finden daran irgendeine Faszination, dahin zu reisen und das wie in einem Ego-Shooter-Spiel real durchzuspielen, andere Roboter dort zu töten. Also es ist, als ich das anfing zu schauen, fand ich es etwas sehr skurril, aber es ist wirklich interessant, was dieses Verhältnis Realfiktion betrifft. Es ist dann so, dass das natürlich nicht dort stehen bleibt, sondern die realen Menschen und die fiktionalen Roboter, die reflektieren dann beide über ihre je eigene reale oder nicht reale Existenz. Das ist omnipräsent, in fast jeder Folge wird sowas durchgespielt. Es wird zum Beispiel darauf hingewiesen, dass man in dem Vergnügungspark erfahren würde, who you really are, also wer man wirklich sei. Hier komme man der eigenen Identität eher überhaupt erst auf den Grund. Ein Vorteil dabei sei, dass hier alles sinnvoll zueinander passe, so wie es eben in einem Narrativ gegeben ist. Real World dagegen sei Chaos. Mit diesem Zitat, bevor ich auf die dritte und vierte Gruppe eingehe, lässt sich ganz gut überleiten zu einem Grundprinzip fiktionaler Narrative im Allgemeinen. Nämlich, dass sie uns präfokussieren auf bestimmte Dinge. Das ist ein Begriff, den ich von Noel Carroll übernehme. Sie schaffen fiktionale Geschichten und mit ihnen eine affektive und kognitive Selektierung und Lenkung unserer Rezeption. Als Zuschauerinnen sind wir nicht vollkommen frei, was wir wahrnehmen und empfinden, sondern wir werden durch die narrative Konstruktion, die Figurenkonstellation und die formalen Mittel geleitet. Und zwar auf das, auf was wir achten sollten und welche Gefühle wir selbst entwickeln sollten. Wo die echte Welt Chaos ist, um das Zitat aufzugreifen, schaffen Fiktionen also Strukturen und geben Ordnungen vor. Also nicht nur dieses Westworld in der Serie selbst gibt diese Ordnung vor, sondern die Serien oder die Fiktionen selbst geben uns auch Ordnungen vor, geben diese Strukturen vor. Auch das ist wieder so ein selbstreferenzieller Zug dieser Serie. Auch der Anspruch, über diesen Vergnügungspark zu erfahren, who you really are, lässt sich auf einen philosophischen Ansatz hin allgemeiner untersuchen. Fiktionen, so vertreten nämlich einige philosophische Ästhetikerinnen und Ästhetiker, können etwas zur Selbst- und Welterkenntnis beitragen. Diese reichen aber nur so weit, als die Grenze des Fiktiven und Realen immer noch aufrechterhalten und anerkannt wird. Ein Protagonist in der Serie Westworld dagegen verliert den Bezug zur Realität und geht in der fiktiven Welt von Westworld zumindest identitär verloren. Auch dies wäre natürlich als Kommentar zu lesen der Serie zu den Risiken und Nebenwirkungen unseres Umgangs mit Fiktionen. Es gibt aus dieser Serie noch viele andere Zitate zur Realität, wie zum Beispiel This world feels more real than the real world oder When you are suffering, that is when you are most real. Aber ich belasse es bei diesen Zitaten und gehe jetzt über zur dritten Gruppe. Das sind die historischen Serien, die sich mit den anderen Gruppen freilich überschneiden, weil es natürlich bei diesen Genres, bei den anderen beiden auch historische Stoffe gibt. Das Verhältnis zur Realität ist bei den historischen Stoffen sicherlich unter anderem auch durch die Faktentreue mitbestimmt, obwohl Fiktionen per Definition eigentlich dem Anspruch der Referenz enthoben sind und nicht der Wahrheit entsprechen müssen, erheben wir häufig an historische Narrative, Film, Literatur und Theater im Allgemeinen, die Erwartung, dass sie historisch genau sind. Die Übergänge zu mehr ästhetischer Freiheit im Umgang mit der historischen Wahrheit sind aber fließend und es ist kaum pauschal anzugeben, welche normativen Kriterien hier jeweils gelten und wie viel Freiheit eine Fiktion hat. Dieser Aspekt hat mit der Frage zu tun, ob Fiktionen überhaupt wahr sein können, beziehungsweise ob sie wahr sein müssen, oder vielmehr, ob Fiktionen etwas mit Wahrheit zu tun haben. Ich werde darauf gleich noch einmal zu sprechen kommen. Gerade aber, weil die Trennung zwischen wahrheitsgetreu und fiktional frei so schwierig zu ziehen ist, gibt es eben auch diese hybriden Formen, gerade im Serienbereich, die mit all diesen verschiedenen Formen dann auch spielen. Zu dieser Gruppe zählen solche Serien wie, also glaube ich, zählen die meisten, also wie zum Beispiel Mad Men, die in den 50er Jahren spielt, in der Werbebranche in New York, da zwar relativ realitätsnah wohl sein soll, aber andererseits so überästhetisiert ist in seiner formalen Designästhetik, dass das schon wieder eigentlich ein Abrücken von der Realität ist und in der Hinsicht hybrid ist. Dann aber vor allen Dingen auch Boardwalk Empire zum Beispiel, auch ein Ende der 20er Jahre in Atlantic City angesiedelte Serie, wieder eine relativ Gewalt, auch mit hohen Gewaltdarstellungen eine Serie. Dann zum Beispiel True Detective, eine Miniserie, eine Kriminalserie, die versucht, Verbrechen und vor allen Dingen auch sozialrealistisch die Atmosphäre von Louisiana abzubilden, dabei aber auch einen etwas mystischen Zug zum Beispiel hat, also in der Form hybrid ist. Allen vier Gruppen gelingt meines Erachtens eine besondere Transferleistung zwischen fiktionaler Serienwelt und realer Rezeptionswelt. Teilweise haben sie, wie ich das im Fall von Homeland gezeigt habe, sogar diagnostischen oder prognostischen Charakter oder wie das auch bei House of Cards teilweise zugesprochen wird. Ich habe das eben kurz angedeutet. Die Frage, inwiefern fiktionale Stoffe überhaupt einen Bezug zur Wirklichkeit haben, betrifft natürlich alle hier genannten fiktionalen Serien und ist eine ganz alte Frage, die Fiktionen generell tangiert. Wie können Fiktionen qua Fiktionen einen Bezug zur Realität haben? Im Fall von Serien zum Beispiel, wie kann das immersive, illusionistische Medium Fernsehen, das ist ja nicht mehr ganz lineares Fernsehen, das ist ja auch Video on Demand und so weiter, aber ich belasse mal bei dem Oberbegriff, das immer als Unterhaltung und Realitätsflucht par excellence galt, wie kann das zum wirklichkeitsdiagnostizierenden und konstituierenden Medium werden? Das ist eine so breite Debatte, dass hier nur sehr wenige Stichpunkte noch dazu nur aus der Philosophinnenbrille gegeben werden können. Erstens dazu ist eine philosophische Frage, ob Fiktionen überhaupt etwas Wahres mitteilen können, zum Beispiel Erkenntnisse über die Wirklichkeit. Also ich habe das ja eben kurz angedeutet, Erkenntnisse darüber, wie Terrorismus zum Beispiel bekämpft wird oder bekämpft werden sollte. Und die Frage ist, was das überhaupt für eine Art von Erkenntnissen dann ist. Und eine weitere philosophische Frage ist, ob singuläre fiktionale Charaktere überhaupt für allgemeine Wahrheiten stehen können. Vielleicht eine sogenannte Moral von der Geschichte. Zum ersten Punkt, also auch nur ganz kurz, Vertreterinnen einer kognitivistischen Ästhetik gehen davon aus, dass wir über Fiktionen Erkenntnisse gewinnen können. Diese Erkenntnisse, so meinen einige, können sowohl propositional als auch nicht propositional sein. Als propositional würden dann Aussagen der Serien gelten, die man auf ihren Wahrheitsanspruch prüfen könnte. Zum Beispiel, dass die Zustände im Weißen Haus so sind, wie sie die Serie House of Cards darstellt. Ja, darüber wurde tatsächlich diskutiert, ob House of Cards hier nicht bestimmte Wahrheiten wiedergibt. Das nennt man dann diese propositionalen Wahrheiten, die tatsächlich irgendwie so eine bestimmte Aussage formulieren, die auf ihren Wahrheitsgehalt getestet werden kann. Die andere Gruppe innerhalb dieser kognitivistischen Ästhetik nennt man die, oder würde ich die Non-Propositionalisten nennen, das ist eher die Mehrheit, die sagen würde, ja, Fiktionen, die geben nicht wirklich propositionale Gewissheiten wieder, sondern eher non-propositionales Wissen oder Erkenntnisse. Das sind so Erkenntnisse, die man gerade nicht in eine Form bringen kann oder eine Aussage bringen kann. Also die kann man eigentlich nur umschreiben oder erfahren, indem man diese Serien guckt. Zum Beispiel, indem man ein bestimmtes Wissen erlangt darüber, wie es atmosphärisch in einer bestimmten Stadt oder in einer Institution ist. Dafür muss ich das schauen. Oder indem ich erfahre, wie es ist, in einer bestimmten Situation zu sein, zum Beispiel Gangmitglied einer Drogengang zu sein oder der Polizist zu sein, der diese Drogengang verfolgt. Und auch dieser zweite Punkt darüber, ob fiktionale Charaktere vielleicht für allgemeine Wahrheiten stehen könnten, ist eine These, dass es eigentlich in solchen fiktionalen Stoffen im Allgemeinen um die Conditio Humana auch geht. Und die wird in Einzelschicksalen verhandelt und über diese Einzelschicksale erfahren wir was über Allgemeinmenschliches. Jetzt könnte man halt überlegen, ob das halt bei diesem Seriellen in besonderer Weise funktioniert, weil wir das so detailliert beschrieben bekommen. Ich weiß es nicht genau, ich glaube nicht, weil das würde ja bedeuten, dass immer so erzählt werden müsste, um überhaupt genau alles über die Conditio Humana zu erfahren. Manchmal erfährt man auch etwas über Elliptisches, was genauso wertvoll ist oder genauso irgendwie detailreich dann, obwohl es nicht in en Detail erzählt wurde. Wie ich aber anfangs nun angekündigt habe, möchte ich die Perspektive einmal umdrehen und schauen, was das dezidiert Fiktionale in den fiktionalen Stoffen denn jetzt bedeutet und ob das ein Abrücken noch mehr von der Realität ist oder noch ein näheres Hinrücken. Das heißt, ich möchte jetzt eigentlich schauen, an drei Beispielen über fiktionale oder ja, extrem fiktionalisierte Figuren innerhalb von realistischen Settings, realitätsnahen Erzählungen, die eigentlich so gar nicht in diese realitätsnahe Erzählung zu passen scheinen, weil sie nämlich so fiktionalisiert sind. Und da möchte ich das Beispiel Omar Little aus The Wire nehmen, dann als zweites Beispiel Walter White aus Breaking Bad und als drittes Beispiel Charlotte Ritter aus Babylon Berlin. allen drei gemeinsam ist, so möchte ich behaupten, dass sie fiktionalisierte Superhelden sind. Und zwar in einer ansonsten, ja, sehr realistischen Erzählung, sehr realitätsgetreuen Erzählung. Es sind Superhelden, die scheinbar unverwundbar und in dem Sinne transzendentale Wesen zu sein scheinen. Anders aber als bei Kinosuperhelden holt auch sie die Realität irgendwann immer wieder ein. Das macht sie zugleich zu Identifikationsfiguren und zu fatalistisch-realistischen Symbolträgern eines realistischen Systems, aus dem es eben doch kein Entrinnen gibt. Gut, so komme ich zu Beispiel 1. The Wire gehört zu den Meilensteinen der Autorenserien. Ausgestrahlt zwischen 2002 und 2008 sorgte die Serie in 5 Staffeln dafür, dass TV-Serien zum neuen und auch von Intellektuellen anerkannten Ereignis und das Label Quality TV zum Begriff einer neuen Gattung wurde, die irgendwo zwischen Kino und Literatur zu situieren ist. The Wire ist, ebenso wie Simons Serie Tremé über die Folgen des Hurrikans Katrina für New Orleans, eine soziale und kulturdiagnostische Langzeiterzählung, die verschiedene gesellschaftliche Sphären in der von Drogen und Kriminalität beherrschten Stadt Baltimore in den Blick nimmt: Polizei, Gewerkschaften, Politik, Medien, Bildungsinstitutionen. Im Mittelpunkt stehen Drogengangs auf der einen und Drogenermittler der Polizei auf der anderen Seite. Im Grunde ist es also eine Räuber- und Gendarmengeschichte im klassischen Sinne, wie sie schon hundertfach in Film und Fernsehen vorkam. Neu ist aber die Weise, wie sie narrativ und ästhetisch erzählt ist. Wer diese Serie schaut, hat keine Lust mehr, nach Baltimore zu fahren, nehme ich an, und sieht die Kriminalität solcher Städte vielleicht mit neuen Augen. Ich zeige jetzt einen Ausschnitt ganz kurz, wo sie Omar Little kennenlernen, nämlich eine zentrale Figur aus der Serie.
Wasting my time. Is Omar come back tomorrow? And the next day? And the next day? And I will put a bullet in all y'all behind what happened right now. You heard?
Also bei Omar Little ist es eins der bezeichnenden Sachen, dass er sich sehr gewählt ausdrückt. Also ich gebe zu, das ist sehr, sehr schwierig zu verstehen, diese Ghetto-Sprache. Ich kann das meistens selber nicht verstehen. Aber er zum Beispiel verwendet ein Zitat aus Der Wolf und das Siebel und die drei kleinen Schweinchen. Wenn er sagt, er geht erst, er hustet und pustet, bis sie diese Tür aufmachen. Und er kommt sonst jeden Tag wieder und so weiter. Und er wählt sich in anderen Hinsichten immer wieder auch, ja, wie aus Romanen eigentlich aus, drückt sich aus. Und anders als viele andere, die in diesem Ghetto wohnen, gehört er keiner Gang an, sondern ist ein Alleingänger, irgendwie eine Art Robin Hood in diesem ganzen Setting, weil er auch zeigt, dass er eigentlich ja, nur von den besonders Kriminellen eigentlich nimmt und dann den Armen oder den anderen gibt oder zumindest hilft. Also er hilft auch einer älteren Dame über die Straße. Er geht, glaube ich, mit seiner Oma zur Kirche sonntags. Und dann kommt noch hinzu, dass er homosexuell ist und einen weißen Freund mit roten Haaren hat. Was sehr ungewöhnlich ist, glaube ich. Und wir irgendwie in gewisser Weise von Anfang an mit ihm ganz, ja, erstaunlich sympathisieren. Also ich glaube, Karen Vandenberg hat eben noch mal gesagt, dass es ihre Lieblingsfigur ist und damit steht sie nicht alleine. Es gibt über Omar einiges, also der ist auch, glaube ich, eine Kultfigur geworden. Und das liegt unter anderem darin, dass er von diesen anderen Charakteren sich ansonsten so abhebt. Diese anderen Charaktere in The Wire sind sehr realitätsnah geschrieben und gezeichnet und sie machen einem teilweise auch ganz schön Angst, und zwar also je nachdem, wie sie geschrieben sind. Aber Omar, und so lautet eine These einer Kollegin, führt zu einem fictional relief, zu einer fiktionalen Entlastung oder Erleichterung, gerade weil er anders und zwar fiktionalisierter gezeichnet ist als die anderen Figuren. Er wirkt eigentlich wie so ein Held und dazu gehören auch verschiedene Szenen, in denen er zum Beispiel mal aus dem vierten oder fünften Stock springt und es sieht so aus, als würde ihm nichts passieren. Die anderen Kollegen sagen dann auch noch, war das jetzt hier ein some Spider-Man-Shit hier oder was? Was dort passiert ist, dass dieser Omar Little so leicht diese Etagen bewältigen kann. Man sieht dann in einer anderen Szene, dass er sich doch ziemlich wehgetan hat. Das ist das, wo ich meinte, dass die Realität diese Superhelden, diese Scheinbaren, doch wieder einholt. Ja, er hat diese befreiende Abweichung, aber darum, glaube ich, um die Zuschauer immer wieder für eine Weile aufatmen zu lassen oder für Atempausen zu sorgen, gerade bei diesem realistischen Setting. Er weist aber zugleich einige typische Superhelden, Charakteristika auf. Also er hat sehr viel Mut, er hat einen guten Charakter oder zumindest teilweise. Also er hat natürlich auch moralisch Verwerfliches getan, er tötet auch Menschen, aber demgegenüber wird immer wieder gezeigt, welche moralisch guten Charaktere oder Charaktereigenschaften er hat. Und er hat zumindest oder einen besseren Charakter als die anderen Figuren. Eine seiner zärtlichen Seiten zeigt sich auch in einer sehr humorvollen Sequenz, die auch selbstreferenziell wieder auf das eben Gezeigte zurückgreift. Und die würde ich auch gerne noch zeigen. Moment. Wieso funktioniert das nicht? Jetzt müsste es. Also das ist schon in der vierten Staffel, das eben war von der ersten Staffel.
Y'all ain't got no hoodies up.
Whatever you see.
They caught the new pope.
Ja, also Sie haben die Bezüge zur ersten Szene natürlich gesehen, also dieses Omar is coming or he is coming, er hat schon fast etwas Messiashaftes, der da kommt, und obwohl er diesmal ja überhaupt nicht ausgestattet ist, de facto, weil er nicht weiß, wohin mit der Gun in seinem Pyjama, haben alle Respekt vor ihm, weil er sonst eigentlich dieses Bild hat. Da habe ich ihn noch einmal mit seinem ehemaligen Freund abgebildet, der dann getötet wird in einer sehr emotional sehr intensiven Folge. Und er, ja, er ist eigentlich innerhalb dieser Serie eine Legende oder innerhalb der Stadt Baltimore und innerhalb dieses Ganggefüges. Er arbeitet auch mit beiden Seiten zusammen, sowohl mit den Gangstern als auch mit der Polizei. Und wie gesagt, ist keiner Seite zuzuordnen, und trotzdem oder gerade deswegen ja, gefürchtet. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum er so beliebt ist bei den Zuschauerinnen, weil er eben sich nicht so eindeutig auf eine Seite schlagen lässt und weil er, wie gesagt, nach dieser These der Kollegin Prun Waage, heißt sie übrigens, zu einer fiktionalen Erleichterung oder Atempause führt. Die zweite Figur, die ich vorstellen möchte, ist sicherlich etwas strittiger, wenn ich die als Superheld vorstelle, aber ich glaube, auch da finden wir diese Attribute, und das ist nämlich aus der Serie Breaking Bad Walter White. Diesmal keine eindeutige Nebenfigur, wie es Omar Little ist, wobei bei The Wire gibt es auch keine eindeutigen Hauptfiguren. Das ist bei Breaking Bad anders. Dort ist eindeutig Walter White die zentrale Figur, und ich glaube aber, dass er auch eben diese Superhelden-Attribute zeigt, wie die anderen auch. Und ich meine vor allen Dingen auch, weil er zwei Gesichter von sich zeigt. Das sind jetzt nicht die beiden, die wir da sehen. Der hintere ist sein Kompagnon Jesse, sondern Walter White transformiert sich innerhalb dieser Serie. Das ist im Grunde ein Zug dieser Geschichte, dass er so eine Art Doppelleben führt, einerseits als Walter White, den eigentlich redlichen Highschool-Lehrer, und auf der anderen Seite wird er zu Heisenberg. Heisenberg, so nennt er sich dann, als Drogenkoch. Ich sage gleich, also ja, vielleicht ganz kurz zu der Serie, also wer das nicht kennt, Walter White ist eben ein Highschool-Lehrer, der die Diagnose erhält, hätte Lungenkrebs im Endstadium, und er hat nie geraucht, er hat sich immer sorgfältig ernährt, er hat gut gelebt und führt überhaupt ein sehr gediegenes Leben mit einer Frau, mit der er lange verheiratet ist, die hochschwanger ist mit dem zweiten Kind. Das erste Kind ist ungefähr 14 und hat spastische Lähmungen. Und ja, er verdient nicht besonders viel, obwohl er eigentlich mal Ambitionen hatte als Chemiker und auch für den Nobelpreis nominiert war. Das sehen Sie gleich in einer Szene, ganz kurz wird das eingeblendet. Da weiß man das in der Szene natürlich noch nicht, welche Implikationen das hat. Aber das einfach auch als Hinweis, wie viele kleine Hinweise diese Serie auch immer wieder, solche Serien setzen. Und er hat das aber zugunsten seiner Familie aufgegeben, diese Ambitionen, während sein Kollege die Ambitionen weiterverfolgt hat, sehr viel Geld verdient, und er verdient das nicht. Als er nun eben diese Diagnose bekommt, hat er Angst, dass seine Familie in Armut wird leben müssen, und jetzt will er endlich mal als Chemiker doch Geld machen und erfährt irgendwie, dass er das mit der Produktion von Crystal Meth am besten herstellen, also bewerkstelligen kann, dass er so viel Geld macht. Und da er so ein genialer Chemiker ist, da haben wir schon wieder so das Fiktionalisierte, er ist ein genialer Chemiker, dem es gelingt, das beste Crystal Meth auf den Markt zu bringen. Und davon handelt eben diese Serie. Und ich zeige Ihnen aber mal so, wie wir ihn kennenlernen, Walter White. Ein ganz eben harmloser, herkömmlicher Mensch. Und so entwickelt er sich dann zu Heisenberg. Das wird so sein zweites Ego, sein alter Ego. Und ich möchte Ihnen gerne den Anfang der Serie zeigen. Geht gleich los.
I live at 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque, New Mexico, 87104. To all law enforcement entities, this is not an admission of guilt. I am speaking to my family now. Skylar, you are the love of my life. I hope you know that. Walter Jr., you're my big man. There are going to be some things that you'll come to learn about me in the next few days. I just want you to know that no matter how it may look, I only had you in my heart.
So, das wollte ich Ihnen nur noch mal zeigen, diesen Hinweis auf den Nobelpreis. Also ich glaube, dass eine der Faszinationen, die mit diesem Typen zusammenhängt, darin besteht, dass er eben eigentlich ein ganz normaler Durchschnittstyp ist, Walter White, so wie Sie oder ich, der von einer sehr realistischen Bedrohung heimgesucht wird, nämlich Krebs. Und dass er aber versucht, wie ja, in einer Weise wie Phönix aus der Asche aufzuerstehen und sich aufrichtet und seinerseits irgendwie versucht zu kämpfen auf eine Weise vielleicht, die wir dann selber diesen Weg nicht betreten würden, aber vielleicht das irgendwie nachvollziehen können, warum er dies tut und dass er in dieser Weise nicht nur zum handelnden Subjekt wird, also er wird vorher in seinem Leben auch dauernd gedemütigt und lässt das dauernd über sich ergehen und plötzlich, als er sich wandelt und entscheidet, Drogenhersteller zu werden als Heisenberg, begehrt er auch erstmals auf und das immer wieder, das sehen wir in der Serie, er wird also zum handelnden Subjekt, aber er wird damit auch zu einer Art Hoffnungsträger, nämlich einer Person, die sich wehrt und zwar versucht zu wehren gegen irgendwie das Unaufhaltsame, nämlich den Krebstod auch oder zumindest auf dem Weg dahin noch irgendwas zu leisten oder zu schaffen. Wobei aber der Tod eben der ständige Kontrahent oder der mächtigste Kontrahent innerhalb dieser Serie ist. Und zur Wandlung von ihm gehört hier ganz gezielt eben die Maskerade, dass er sich immer wieder zum Heisenberg wandelt, gerade weil er irgendwie diesen Familienvater, solange es geht, aufrechterhalten versucht und das auch im Laufe der Serie immer wieder versucht. Das entwickelt sich aber auf eine Weise, was es den Zuschauern im Laufe der Zeit immer schwerer macht, diesem Superhelden als Superheld auch zu folgen. Und wo die Zuschauer, glaube ich, selber immer wieder auch der Realitätsnähe dieser Serie dann auch, naja, mehr oder weniger zum Opfer fallen. Ich gehe damit jetzt aber auch schon über zu Babylon Berlin, damit wir gleich noch genug Zeit haben für die Diskussion. Ich möchte nur mit ein paar Bildern noch zeigen, wie sehr auch Breaking Bad oder Walter White zu einer Kultfigur geworden ist. Sie sehen hier Bezüge zu den Simpsons. Das sind übrigens Bezüge, wo ich wiederum glaube, dass das Breaking Bad die gemacht hat. Das ist Ned Flanders, der genauso aussieht wie Walter White oder hier Ned Flanders als Teufelchen. Das ist einfach für diejenigen, die auch die Simpsons kennen, eine viel ältere Serie als Breaking Bad. Dann aber hier zum Beispiel ganz rechts ist eine Tatort-Episode, die in ihrer formalen Ästhetik ganz stark auf Breaking Bad zurückgreift und auf das Westernhafte, was Sie am Anfang gesehen haben, diese Wüstenstadt-Atmosphäre. Damit komme ich eben zu dem letzten Beispiel, Babylon Berlin, was vielleicht wirklich viele noch nicht kennen, eine sehr neue, ganz neue Serie und zwar eine deutsche Serie, eine erste ganz stark international ausgerichtete deutsche Serie oder eine der ersten, es gibt jetzt, glaube ich, zwei weitere noch, die, glaube ich, in, ich weiß es nicht, in 80 Länder sogar verkauft wurde, ich weiß es gerade nicht mehr genau, und die in den späten 20er Jahren in Berlin spielt, eigentlich auch so kriminalistische Fälle zum handelnden Zentrum hat, narratives Zentrum, aber eigentlich ja ein Abbild geben von Berlin der 20er Jahre. Ein Journalist, Andreas Kilp, hat in der FAZ auch geschrieben, man wird von nun an das Ikonografische der 20er Jahre und die Party und so weiter von nun an anders sehen müssen, nämlich immer in den Bildern von Babylon Berlin. Es geht dort aber vor allen Dingen auch um die Zwischenkriegszeit, um das Politische, um die politische Atmosphäre damals in Berlin. Auch hier möchte ich Ihnen eben eine Superheldin diesmal vorstellen. Das ist nämlich eine der Hauptfiguren, Charlotte Ritter. Auch die hat meines Erachtens eben diese Superhelden-Attribute, so wie ich die bei Omar Little und auch bei Walter White dargestellt sehe, nämlich, dass sie irgendwie unverletzbar ist, dass sie zweitens sehr ambivalent ist und drittens nicht so ganz einzuordnen ist in Gut oder Böse oder in Sympathieträger oder Nicht-Sympathieträger, die uns auch über lange Strecken auch opak bleibt und vor allen Dingen aber mutig ist und sich einsetzt und irgendein handelndes Subjekt ist, wie ich das auch bei Walter White gezeigt habe. Und auch hier möchte ich noch einmal eine Szene vorspielen und danach können wir dann in die Diskussion gehen. Moment. Okay, ich zeige gleich noch eine kurze andere Szene und dann haben Sie davon einen Eindruck hoffentlich gewonnen. Die Charlotte Ritter, die arbeitet als Stenotypistin unter anderem und Archivarin bei der Polizei oder sie jobbt vielmehr, sie hat keine feste Stelle. Sie muss dort täglich immer wieder hinkommen und hoffen, dass sie dort eine Arbeit bekommt für den Tag. Und am Abend, und da haben wir nämlich wieder dieses Transformationsmoment, wie ich das auch bei den anderen gezeigt habe, am Abend verwandelt sie sich sozusagen in eine Begleiterin in einem Tanzlokal, hatte aber auch große Freiheiten. Abends oder nachts arbeitet sie dort auch als Prostituierte. Mit den Gästen geht sie dann in bestimmte Separés im Keller. Das ist ein sehr großes Vergnügungslokal, was übrigens wohl sehr realitätsnah sein soll, wie ich das nachgelesen habe. Und das Interessante ist aber, dass sie sehr, sehr frei agiert da. Und das sieht man in der Szene, die ich zeigen möchte. Und in der Szene sieht man aber noch etwas anderes, nämlich diese überfiktionalisierte Ästhetik, die ich angesprochen habe, die in der Serie immer wieder kommt, wo man das Gefühl hat, da bricht sie doch eigentlich aus der Realitätsnähe aus. Und das ist dann am Ende, Entschuldigung, dass ich so scrollen muss, aber so. Das ist jetzt in dem Vergnügungslokal, wo sie eben arbeitet, aber jetzt noch zur Freizeit da ist.
Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt.
Also sie ist hier unten.
Wunderwarten bis zuletzt. Ozean der Zeit. Ewiges Gesetz. Zu Asch, zu Staub. Zu Asch. Doch noch nicht jetzt.
Ich breche hier an der Stelle ab und sage nur, was ich eben über diese Szene noch denke. Die Serie oder diese Szene ist mit ihrer gesteigerten Choreografierung selbstreferenziell, indem sie ihre eigene Fiktionalität aufdeckt. Also Sie sehen das natürlich jetzt nur in diesem Ausschnitthaften, aber wie Sie gesehen haben, ist das sehr unrealistisch, dass irgendwie alle in den, oder nehme ich jetzt an, in den 20er Jahren, wie die heutige Club- und DJ-Kultur irgendwie nach vorne da stilisiert im Grunde als eine Gruppe, die nur dieser Sängerin oder diesem Sänger anheimfällt. Und sie greifen dabei aber in dieser Szene auch auf Metropolis zum Beispiel zurück, den Stummfilmklassiker, oder auf Bilder und Gesten der Nazi-Herrschaft. Also ich glaube, das wird bewusst dort eingesetzt, um das davon etwas abzurücken, von dem eigentlichen Narrativ, und wirklich zu fiktionalisieren, zu ästhetisieren. Und Charlotte Ritter ist dabei eben dieser Punkt, der beides versucht zu verbinden, also diesen Realismus der Serie auf der einen Seite und dann auch den Fiktionalismus mit Blick auf das, was diese Serie vielleicht für unsere heutigen Augen auch bedeuten könnte, als heutige, nicht nur Fernsehzuschauer, sondern eben als für unsere, in unserer Gesellschaft, wo vielleicht Populismus wieder en vogue geworden ist. Und Charlotte Ritter hat irgendwie etwas von einer Pippi Langstrumpf, die irgendwie frei ist und mutig ist, das habe ich eben schon genannt, und die aber gleichzeitig sehr ambivalent ist. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, diese Serie mal zu schauen, weil nämlich eben, also die Serie ist spannend und diese Figur, wie die sich entwickelt, ist auch sehr spannend. Ja, und jetzt bin ich gespannt auf die Diskussion. Vielen Dank.